Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und an Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Folge wird uns Mathilde Kabender ihre ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Mathilde hat bis 2013 angewandte Kulturwissenschaften an der Leuphana studiert. Mittlerweile arbeitet sie als Head of Product Management und Marketing bei Zeit Online in Hamburg. Ich freue mich sehr, Mathilde als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Ich freue mich total, hier zu sein heute.
Bin auch total gespannt, was du so zu erzählen hast. Und erstmal würde mich interessieren, wie würdest du in einem Laien beschreiben, was deine Abteilung Product Management und Marketing bei Zeit Online eigentlich macht?
Ja, gute Frage. Das muss ich häufiger erklären. Zeit Online kennen ja viele als eins der größten und reichweitenstärksten Nachrichtenportale in Deutschland. Aber wir machen im Prinzip alles Mögliche, was irgendwie damit zusammenhängt, gute, hochwertige Informationen an die Leute zu bringen und alle möglichen Bereiche des Lebens zu beleuchten. Und dazu gehört auch der Bereich Studium und Beruf. Also eigentlich auch ein gutes Thema für heute, ne, worüber wir heute sprechen, nämlich wie findet man den richtigen Studiengang, wie findet man den richtigen Beruf, was passt zu einem. Und dieses Themenfeld, das ist im Prinzip unser Aufgabenfeld, in dem mein Team und ich arbeiten.
Dann habe ich jetzt ja quasi perfekt jemand hier an der Hand, der mir was darüber erzählen kann. Ich habe mich ja mal umgeschaut ein bisschen bei dir und unter anderem betreust du ja quasi Bora und Store. Würdest du ein bisschen erzählen, was ist das eigentlich und was hat es da so mit auf sich?
Genau, also das sind so zwei ein bisschen internere Abkürzung, auch STOA zum Beispiel, das sagt wahrscheinlich niemandem was. BOA hoffentlich vielleicht zukünftig noch mehr Leuten. Also BOA steht für Berufsorientierung für Absolventen und STOA steht für Studienorientierung. Und das sind eigentlich diese beiden Felder, in denen wir tätig sind, weil wir versuchen, Leuten zur Orientierung zu geben, wenn sie an diesen Scheidewegen des Lebens stehen, wenn sie sich fragen, was mache ich jetzt als nächstes? Was passt überhaupt zu mir? Wie geht's weiter? Und BOA ist tatsächlich der Produktname auch. Also wir haben uns dann irgendwann beschlossen, dass aus diesem internen Namen, den wir irgendwie monatelang immer benutzt haben, auch eigentlich ein ganz cooler sprechender Markenname geworden ist, aus dem sich auch ein paar lustige Wortspiele machen lassen. Also BOA ist der Berufstest, also das Berufsmatching-Tool, was wir entwickelt haben. Und STOA ist eigentlich nur eine interne Bezeichnung für alle Website-Angebote und alle weiteren Tools, die wir so unseren Studierenden, Interessierten liefern zu dem Thema Studium.
Und was kann ich mir da so vorstellen? Also welche Tools gebt ihr den Studenten damit an die Hand?
Ja, wir haben im Prinzip drei Kerntools, die Leuten helfen, wenn sie sich diese Fragen stellen, was soll ich machen? Und das erste ist ein Studiuminteressentest. Das ist so ein typischer Online-Selbsttest, der einem Fragen stellt, die einen anregen, sich so ein bisschen Gedanken zu einem selbst zu machen und einem am Ende dann so eine Interessensprofilanalyse liefert und einem sagt, in welchen Bereichen bist du vielleicht viel stärker ausgeprägt als die meisten anderen Menschen und das kann ja schon viel über dich aussagen. Und dann matchen wir tatsächlich dieses Profil von dir mit allen grundständigen Studiengängen in Deutschland. Das heißt also alle Bachelorstudiengänge zum Beispiel, das sind über 10.000, das ist echt heftig viel. Und da hilft es natürlich den Leuten total, wenn wir ihnen die breite Auswahl, die es in Deutschland gibt, schon mal ein bisschen vorselektieren und gucken, was würde jetzt zu dir persönlich besonders gut passen. Das ist sozusagen das zweite Angebot, dass wir eine komplette Datenbank haben von allen Studiengängen und Hochschulen in Deutschland. Und das dritte Angebot ist Deutschlands größtes Hochschulranking. Vielleicht kennst du das, das CAE-Ranking, das veröffentlichen wir auch einmal im Jahr in so einem schönen Magazin. Mittlerweile erscheint es sogar zweimal im Jahr. Aber wir haben dafür auch eine eigene Website, wo User selber Filter zusammenstellen können und sagen können, ich überlege zum Beispiel vielleicht Medizin zu studieren und möchte dann wissen, welche Hochschule ist besonders gut bewertet für zum Beispiel Praxisbezug oder für Raumausstattung oder Forschung oder Internationalität, was auch immer Leuten wichtig ist. Genau, das sind so die drei Angebote für das Thema Studium, die wir haben. Und natürlich ganz viele Infotexte, Videomaterial. Wir machen auch Veranstaltungen rund um die Themen, genau.
Ja, ich weiß auch noch, ich war damals auch bei euch unterwegs, dass ich da gesucht hatte. Und damals gab es quasi auch immer dieses Hochschulranking bei uns quasi an der Uni. Das konnten wir, glaube ich, sogar vergünstigt damals kaufen. Das habe ich mir auch immer gerne angeschaut. Und jetzt bin ich ja bei dir an der Quelle. Und du sagst ja, man kann auch schauen, okay, bei welchen Bereichen ist quasi welche Hochschule gerade führend. Kannst du mir ein bisschen sagen, was würdest du sagen, bei was ist denn die Leuphana so führend?
Oh, interessant. Ich weiß gar nicht, ob die Leuphana auch an den Rankings teilnimmt, weil das sind ja mehrere hundert Hochschulen. Aber ich finde, die Leuphana ist besonders interdisziplinär. Also wir haben nicht so diese klassischen Studiengänge wie Medizin, wo man weiß, das studiere ich so und so und dann werde ich den und den Beruf. Sondern die Leuphana hat besondere innovative Studiengänge, die den Studierenden sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten liefern im Studium. Also man hat ja oft verschiedene Kombinationen aus Fächern, die man sich zusammenwählen kann. Die Leuphana achtet ja sogar schon im Bewerbungsprozess darauf, dass es nicht nur um den NC geht, sondern dass man bei vielen Fächern ja auch verschiedene Einstiegsverfahren macht, sag ich mal Tests, oder dass man sich bewerben kann mit besonderen ehrenamtlichen Engagements oder besonderen Leistungen, dass auch mehr die Persönlichkeit im Fokus steht und so ein sehr, ja, gesamtheitlicher Blick auf ein Thema, auf einen Studiengang, aber auch auf den Menschen, der das macht.
Da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Vielen Dank für den Einblick. Und jetzt würde ich nochmal gerne auf Boards quasi zu sprechen kommen. Ich habe das vorhin quasi auch einmal gemacht und mir angeschaut. Und dann quasi, wie du ja gerade gesagt hast, werden dann verschiedene Fähigkeiten einem angezeigt. Und dann wird mir auch vorgeschlagen, welche quasi Jobs zu einem passen würden. Woher bezieht ihr denn diese Jobangebote?
Das ist eine interessante Frage. Das hat sich nämlich auch verändert. Also wir tüfteln ja immer wieder weiter an unseren Online-Angeboten. Und aktuell ist es so, dass wir eine Kooperation haben mit StepStone, weil StepStone hat natürlich eine riesige Range an verschiedenen Jobangeboten. Und uns ist es wichtig, dass wir für idealerweise jeden User die richtigen Vorschläge machen können. Und wir beziehen sozusagen über eine Schnittstelle diese Jobangebote, die es immer gibt, und haben aber einen eigenen Matching-Algorithmus auf unserer Plattform, der dann aussortiert, welchen Job wir wem mit welcher Gewichtung vorschlagen.
Okay, das klingt ja auf jeden Fall total interessant. Das gucke ich mir nachher auch nochmal in Ruhe an. Und jetzt hast du mir ja quasi beschrieben, was du in diesem Bereich machst. Mich würde mal generell interessieren, was sind denn so deine Aufgaben als quasi Head of Product Management and Marketing?
Das ist ein total breites Tätigkeitsfeld. Deswegen entschuldige, wenn ich es nicht schaffe, das in einem Satz zu beantworten. Vielleicht brauche ich ein paar mehr. Genau, also ich leite ja ein Team von 6 Leuten im Produktmanagement und Marketing. Und als Produktmanager ist man sowas wie der Hüter eines Produkts. Und wenn wir Produkt sagen im Online-Bereich, meinen wir tatsächlich eine Website oder eine Plattform. Und dort ist man im Prinzip wie so ein ewiger Gärtner. Ich habe dieses Zitat mal gehört auf einer Konferenz, das fand ich total passend. Also als Produktmanager ist man ein ewiger Gärtner. Dein Produkt ist dein Garten und deine Aufgabe ist es, den immer zu hegen und zu pflegen, den zu verbessern, dass er noch größer wächst, noch schöner wird, noch erfolgreicher. Das heißt, man selber ist dafür zuständig und verantwortlich auch, dass das Produkt erfolgreich ist, dass es die Kunden glücklich macht, aber auch die User, die das nutzen, dass man idealerweise ein Wachstum hat natürlich. Wir sind ja auch irgendwie ein wirtschaftliches Unternehmen, also es geht natürlich schon auch um die Zahlen, dass man Umsatz generiert. Wir gucken uns die Reportings an, wie läuft's so. Wir haben verschiedene Kennzahlen und gucken, wo müssen wir noch besser werden. Ja, und im Marketing ist es natürlich so, dass man verschiedene Marketinginstrumente nutzt, wie SEA, Bannering, E-Mail-Marketing, Events oder auch Podcasts, so wie wir heute sprechen. Im Prinzip ist es ja auch das, dass man überlegt, wie erreiche ich die Leute und wie mache ich sie auf mein Produkt aufmerksam.
Okay, das klingt auf jeden Fall nach einer breiten Spanne, was ihr da alles anbietet. Und da würde mich interessieren, was begeistert dich denn so am meisten von den Aufgaben, die du jede Woche machen darfst?
Mein Job ist tatsächlich kein Tag wie der andere. Also jeder Tag ist anders. Jetzt auch seit so vielen Jahren, wie ich das mache, kann ich das sagen. Und dementsprechend kann ich jetzt nicht sagen, es ist immer diese eine Tätigkeit, die mir total Spaß macht, sondern es ist dieser Themenmix. Und dass man sich auch je nach Produktphase, manchmal ist man ja in einer Phase, wo man ein komplett neues Produkt entwickelt, wie zum Beispiel Boa, dann beschäftigt man sich wirklich mit den Grundlagen, was wollen Leute, man macht Research, man spricht mit Leuten, man macht Interviews und Workshops, man macht guckt sich viel Marfo an. Und dann gibt es aber Projektphasen, wo es wirklich darum geht, wie verbessere ich das Produkt oder wie mache ich es bekannter? Und dann überlegt man sich Marketingkampagnen, man formuliert Mailings, man macht Strategieworkshops mit dem Team und guckt, wo wollen wir hin? Was ist unsere Vision? Und mir, weil ich ein sehr vielseitiger Mensch bin, ich würde mich auch als Generalistin beschreiben, mir macht eben genau dieser Mix total Spaß. Es ist eine Mischung aus analytischen, kreativen, strategischen, aber auch ja, kommunikativen und sozialen Skills, die man braucht.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und du hast ja gerade auch nochmal Boa angesprochen, dass du das quasi auch mit aufgebaut hast. Wie kamst du denn damals auf die Idee? Also was war so der Vorlauf davon?
die Idee lag, glaube ich, schon ganz lange in vielen Schubladen vieler Leute bei uns im Verlag, weil viele bei uns sich mit der Zielgruppe der Studieninteressierten beschäftigen. Und die werden ja irgendwann auch Job-Einsteiger. Und wir haben ja schon ein super großes Portfolio immer gehabt an Informationsangeboten für Schüler und für Studierende. Und dann haben wir uns irgendwie gedacht, das ist total schade, wir haben denen geholfen, wir kennen die im Prinzip und dann bieten wir denen nichts mehr weiter. Und dann haben wir überlegt, okay, irgendwann brauchen sie Hilfe bei der Suche nach Jobs und die Instrumente, die sie brauchen, sind sehr ähnlich wie bei der Studienwahl, ne? Und dann haben wir überlegt, wie können wir ihnen dabei helfen? Und haben daraufhin dieses Angebot entwickelt.
Okay, das hat ja auf jeden Fall auch gut funktioniert. Also ich war vorhin, als ich den Test gemacht habe, habe ich auch gemerkt, ja, das passt. Das ist ganz gut, was mir da vorgeschlagen wird auf jeden Fall. Was mich interessieren würde, als du damals angefangen hast zu studieren, hast du quasi auch schon Sachen von Zeit Online genutzt?
Ja, ich habe Zeit Online einfach als Newsportal gelesen, ne? Also ich habe, wie viele wahrscheinlich, ne, wenn man mal irgendwie ein Thema googelt, aktuell ist es ja die Corona-Lage, ne? Wenn man dazu was googelt, dann kommt man mit höchster Wahrscheinlichkeit auf unsere Website. Also einfach als News-Konsumentin. Und ich habe mir tatsächlich, das weiß ich noch, sogar als ich am Ende meiner Studienphase war, auch einmal die Printzeit gekauft. Normalerweise bin ich jetzt nicht so ein Wochenzeitungsleser. Aber die hatte damals, gerade als ich im Prinzip anfing, auf Jobsuche zu sein, auch ein total gutes Titelthema, was mich angesprochen hat. Da ging es nämlich um meine Generation. Ich bin ja die Gen Y. Und da habe ich total gedacht, genau, die wissen irgendwie, wie ihre Leser oder wie Leute ticken. Und das fand ich sehr sympathisch.
Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hast du ja quasi auch mal Zeitprint quasi angesprochen. Was mich mehr interessieren würde, was ist eigentlich so der Unterschied zwischen Zeit und Zeit Online? Also wie unterscheiden sich die Produkte und die Artikel quasi?
Es sind tatsächlich zwei Redaktionen. Also wir haben eine Printredaktion und wir haben eine Online-Redaktion. Und Zeit Online ist als digitale Tochter vom Zeitverlag eine eigene GmbH. Und wir haben auch so einen eigenen Spirit und ich würde auch sagen, eine eigene Unternehmenskultur, die vielleicht noch ein bisschen anders ist als die von der Zeit, weil wir ein bisschen jünger, ein bisschen dynamischer, ein bisschen Startup-mäßiger unterwegs sind, würde ich sagen. Als ich bei Zeit Online anfing, war Zeit Online auch noch viel kleiner. Da waren wir noch so ein bisschen die unterschätzten digitalen Leute, würde ich sagen. Weil natürlich die Printzeitung als eine Zeitung, die erscheint ja seit 1946, dementsprechend schon eine totale Traditionsmarke ist und die Zeit ja dementsprechend eine ganz andere Markenkonnotation hat und auch eine ältere Leserschaft, würde ich sagen, als jetzt Zeit Online. Deswegen unterscheiden wir uns schon ein bisschen. Zum Zeitverlag gehören zum Beispiel auch noch total viele, ich sag mal in Anführungszeichen, Nebengeschäfte, die aber mittlerweile auch total groß geworden sind. Also zum Beispiel Podcasts. Ne? Wir haben welche der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands, die ich echt jedem ans Herz legen kann bei Zeit Online. Oder wir haben Events, ganz viele machen wir, tolle Konferenzen, Zeitreisen, es gibt einen Zeitshop. Und auch bei Zeit Online sind wir total breit mittlerweile. Wir machen ja auch viel Video, unsere Redaktion macht auch TikToks. Wir veröffentlichen Speziale und machen eben diesen ganzen Bereich, wir nennen es so intern funktionale Serviceangebote, wie der Bereich, in dem ich tätig bin, der auch total groß ist. Oder auch Stellenmärkte ist bei uns auch total groß. Also wir schauen digital eben noch mal mehr, was kann man mit den technischen Möglichkeiten machen, noch viel interaktiver und viel personalisierter Informationen zu unseren Lesern und Usern zu bringen.
Okay, das klingt auf jeden Fall echt spannend. Und da habt ihr ja eine unglaubliche Bandbreite eigentlich an Möglichkeiten und Produkten, die ihr anbietet. Und was mich interessieren würde, jetzt hast du ja ein bisschen erzählt, was du so in deinem Beruf machst und du hast ja sehr viele Themengebiete. Was würdest du sagen, sind so die größten Herausforderungen, die sich dir stellen?
Also herausfordernd in meinem Bereich ist es, dass man ganz oft so einen Spagat, so einen Kompromiss finden muss zwischen dem, was optimal wäre und dem, was realistisch aber einfach nur möglich ist. Ne? Man hat natürlich oft mit etwas begrenzten Ressourcen zu tun. Also ich glaube, wir alle würden uns unerschöpfliche Entwickler Kapazitäten wünschen, dass wir jeden Tag neue Features programmieren können. Aber das ist natürlich nicht so. Man muss natürlich immer gucken zwischen allen Wünschen und Anforderungen, die User oder Kunden oder intern Kollegen an einen herantragen zu dem Produkt, dass man immer einen Kompromiss findet und immer abwägt, okay, von dieser Liste mit 100 Sachen im Backlog, die man eigentlich mal machen müsste, was machen wir denn jetzt zuerst und wem müssen wir aber vielleicht auch ganz freundlich vor den Kopf stoßen und sagen, ich höre dich, das, was du sagst, ist total wichtig, aber vielleicht verstehst du uns, wir haben auch noch diese drei anderen Sachen, die wir machen müssen, die machen wir leider zuerst, das heißt, du musst jetzt auf diese eine Funktionalität warten. Das heißt, in meinem Job ist es tatsächlich auch viel Stakeholder-Management zu betreiben und auch in so einem großen Verlag wie unserem viel Leute abzuholen, mit einzubeziehen. Das kann total Freude machen, weil es sind echt smarte, nette Leute. Aber es ist natürlich auch viel Arbeit, wenn man wie in so einer, fast in so einer Demokratie verschiedenste Leute hört und mit einbezieht und nicht einfach sagt, ich will das so, ich mache es jetzt so und mir ist egal, was ihr sagt.
Das kann ich voll verstehen. Also kommunikationsfreudig bist du ja auf jeden Fall. Das braucht man dann wahrscheinlich bei dir auch. Und das bringt mich auch zu der Frage, wenn jetzt quasi Leute zuhören und sagen, oh, das klingt total spannend, was du da eigentlich machst, ich würde da gerne auch mitmachen. Was würdest du nun sagen, brauchen Berufsansteiger, um quasi in den Bereichen, in dem du arbeitest, quasi auch anfangen zu können?
Also ich glaube, es ist schon so ein Mix aus verschiedenen Skills, die man braucht. Wir haben nicht so den klassischen Werdegang, dass alle das Gleiche studiert haben und alle die gleichen Hobbys haben oder der gleiche Schlag Mensch sind. Aber ich glaube, es braucht auf jeden Fall so eine Vielseitigkeit, weil der Job eben so vielseitig ist. Es braucht ein Gespür für digitale Themen. Deswegen gucke ich auch in Bewerbungsgesprächen, wenn ich CVs vor der Nase habe, haben Leute schon irgendwie mal in einem Bereich gearbeitet, der was mit Digitalem zu tun hat. Das muss jetzt nicht Zeit Online sein oder ein Newsportal, aber vielleicht eine Website betreut oder Online-Marketing gemacht für ein anderes Unternehmen oder selber einen Blog gehabt oder irgendwie ein Verständnis für, was man online so macht und wie Businessmodelle online funktionieren. Darüber hinaus glaube ich, es braucht auch eine gehörige Portion Eigenständigkeit, weil das kein Job ist, wo man immer nach Schema F irgendwas abarbeitet. Und man muss schon sehr selbstständig gucken, was mache ich jetzt als nächstes? Was braucht es? Und dann auch den Mut zu haben, neue Sachen auszuprobieren und sich weiterzuentwickeln. Weil digitale Themen, also Produkte, sind nie fertig. Man muss sie ständig weiterentwickeln. Und immer, wenn man so einen großen Relaunch gemacht hat und gedacht hat, jetzt ist es richtig cool geworden, macht Google ein Update, es erscheint irgendwie ein neues Mobile Device und es gibt eine neue Social-Media-Plattform und man muss wieder hinterfragen, sind wir noch auf der Höhe der Zeit und müssen wir wieder was verändern?
Das ist quasi dieser Garten, den du vorhin angesprochen hast, den du weiter pflegen musst. Genau.
Genau, es gibt immer Unkraut, was man rauszupfen muss und man muss immer düngen. Genau.
Das finde ich eine sehr schöne Metapher auf jeden Fall. Und ich habe mich mir mal in deinem Lebenslauf umgeschaut und du bist ja eigentlich schon seit etwa 9 Jahren bei Zeit Online und damals bist du als Junior-Produktmanagerin für Rubrikenmärkte eingestiegen. Willst du mir ein bisschen erzählen, wie hat sich denn so deine Arbeitswelt und deine Aufgaben innerhalb des Unternehmens verändert?
Total verändert, würde ich sagen. Sonst wäre ich auch bestimmt nicht so lange da geblieben, weil 9 Jahre ist ja recht lang. Dementsprechend, als ich anfing, war unser Bereich noch total klein. Wir waren bei Gesamtzeit Online vielleicht 4 oder 5 Produktmanager für alles. Und jetzt umfasst das Produktmanagement total viele Teams. Und ich habe jetzt mein eigenes Team mit 6 Leuten, für die ich die Teamleitung bin. Das heißt, damals hat man alles selbst gemacht, ne? Weil es gab ja keine Leute, an die man irgendwas delegieren konnte. Ich hatte eine Chefin, die mich eingestellt hat und ich. Dementsprechend habe ich die ersten Produkte, den Studium-Pressentest zum Beispiel, wirklich mit ihr ins Leben gerufen und komplett aufgesetzt. Und mittlerweile ist natürlich das Online-Geschäft total gewachsen und wir haben uns total professionalisiert. Und jetzt habe ich eigene Mitarbeiter, die nur Marketing machen zum Beispiel oder Leute, die stärker im Projektmanagement sich vertiefen. Und ich selber habe dadurch natürlich auch mehr Führungsaufgaben bekommen. Also es geht auch für mich jetzt darum zu gucken, wer macht was, wer hat welche Skills, wie kann ich allen Leuten so eine Richtung aufzeigen, wo wir hinwollen, welche Probleme muss man dabei vielleicht auch beseitigen. Ja, auch ein bisschen strategischer zu denken als früher, ne? Früher war ich eher operativ, früher habe ich auch selber das Marketing gemacht, habe wirklich jede Anzeige selber entwickelt. Und jetzt gucke ich mal kurz drauf und sage meinen Leuten, das und das ist wichtig, aber habe jetzt halt ein bisschen mehr so eine koordinierende Rolle dabei.
Aber das ist ja auch super. Ich meine, wenn du früher quasi das selber machen musstest, was jetzt quasi dein Team macht, dann hast du ja nochmal ein besseres Feeling auch dafür, wie der Arbeitsprozess funktioniert und was du quasi deinen Leuten mit an die Hand geben kannst.
Ja, absolut. Das hat sich auf jeden Fall verändert und das hilft total, wenn man auch ein Verständnis dafür hat, wie die Dinge funktionieren, weil von außen sieht oft alles total einfach aus. Und wenn man aber genau weiß, wie viele Arbeitsschritte dazugehören, zum Beispiel die Startseite neu aufzusetzen oder eine neue E-Mail-Kampagne zu machen, dann kann man das auch besser abschätzen, wie viel Zeit man braucht und wie viele Ressourcen man auch dafür braucht.
Ja, das macht auf jeden Fall total Sinn. Das klingt sehr interessant. Und ich hatte in deinem Lebenslauf eine Sache gesehen, die ich auch noch sehr spannend fand. Du hast quasi einen Excellent Award für HR Tech and Data bekommen. Da hat mich interessiert, was hat es eigentlich damit auf sich? Erzähl uns mal ein bisschen was davon.
Ja, gerne. Also vorab muss ich sagen, ich habe den nicht alleine bekommen. Also wir waren ein Team, die das eingereicht haben und gewonnen haben für Boa, was damals sehr, sehr neu und innovativ war. Ja, und wir haben Boa als neuen Jobmatching-Algorithmus oder als neue Jobmatching-Plattform eingereicht. Und wir haben ja im Unterschied zu den anderen Anbietern in dem Markt damals den sehr neuen Approach gehabt, nicht nur auf deine Hard Facts im Lebenslauf zu gucken, also was hast du studiert, welche Abschlussnote hast du, sondern auch zu gucken, was sind deine persönlichen Stärken? Bist du besonders teamfähig oder besonders führungsmotiviert oder besonders stressresistent? Und solche Fähigkeiten auch mit in die Betrachtung zu ziehen bei der Auswahl und beim Vorschlagen von passenden Jobs. Das war sehr, sehr neu. Das war aber auch sehr komplex, das zu entwickeln, so einen eigenen Matching-Algorithmus zu entwickeln. Und dafür sind wir ausgezeichnet worden.
Das ist ja richtig cool. Das klingt sehr interessant. Und du hast ja gerade angesprochen, quasi ihr legt ja viel Wert auch auf Soft Skills. Was würdest du denn sagen? Was sind gerade so die gefragtesten Soft Skills?
Ja, wir haben das auch mal ausgewertet. Es ist ja in Stellenausschreibungen oft so ein bisschen Bullshit-Bingo. So in jeder Stellenausschreibung steht irgendwie drin, ja, du musst teamfähig sein, du musst total organisiert sein und motiviert sein und so, ne? So die typischen Buzzwords. Und wenn man dann genauer hinschaut und wenn man dann auch mit Unternehmen spricht, findet man raus, dass sie oft sich gar nicht die Zeit nehmen können, sich zu fragen, wen brauchen wir denn jetzt wirklich? Ist das jetzt für den Job des Controllers wirklich total wichtig, dass der super sozial und teamfähig ist und kommunikationsfähig? Oder geht es bei ihm vielleicht um andere Skills, zum Beispiel Gewissenhaftigkeit? Und dementsprechend haben wir in der Anfangszeit auch bei Boa sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet, mit Recruitern zu sprechen und zu sagen, guck dir nochmal deine Stellenanzeige genau an und guck dir mal an, was du brauchst. Weil es wäre eigentlich Blödsinn, wenn ich dir jetzt sagen würde, diese Top 3 Skills sind immer total gefragt, weil das von jedem Job total abhängt, was man wirklich braucht. Natürlich gibt es diese Buzzwords wie sozial sein, teamfähig sein, kommunikativ sein, was wirklich in vielen Stellenausschreibungen drin steht. Aber wie sehr das wirklich gebraucht wird, das darf man nochmal hinterfragen.
Das heißt, man selber sollte auch nochmal über nachdenken, wenn man sich um was bewirbt, was man selber denken würde, was quasi wichtig wäre und das vielleicht im Bewerbungsgespräch dann auch nochmal ansprechen. Oder was wäre da so dein Tipp?
Ja, also solche Tests wie unser können natürlich helfen. Aber es hilft, finde ich, auch total, wenn man die Möglichkeit hat, mit Leuten zu sprechen, die den Job machen, den man spannend findet. Wenn man keine Leute kennt, sich im Netzwerk umhören oder wirklich Karriereportale nutzen, weil so ein Gespräch immer einen auf Aspekte bringt, die man von außen vielleicht nicht auf dem Schirm hat und die vielleicht sogar auch nicht mal in der Stellenausschreibung drinstehen. Natürlich steht schon sehr viel in den Stellenanzeigen drin und man kann, finde ich, auch viel auslesen oder ableiten aus den Aufgaben oder den Anforderungen, die drinstehen. Aber trotzdem lohnt es sich auf jeden Fall, sich selber nochmal tiefer damit zu beschäftigen.
Das macht auf jeden Fall Sinn. Dann denke ich gerade dran, wir haben ja quasi auch ein Alumni-Portal, zum Beispiel bei LinkedIn, das können wir alles auch nochmal verlinken quasi. Da kann man sich ja auch dann gut umschauen und schauen, hey, wer hat an der Fahne eigentlich studiert und macht jetzt sowas in der Richtung? Und dann kann man die ja auch einfach mal anschreiben. Und nachdem man dann euren Test gemacht hat.
Unbedingt unseren Test machen. Nein, Quatsch. Also das ist nur eine Möglichkeit natürlich.
Aber ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, wenn wir auf jeden Fall alles nochmal in den Shownotes verlinken, dass das jeder einmal machen kann. Und jetzt habe ich ja einiges quasi über deinen Berufsweg erfahren. Jetzt würde mich interessieren, erzähl mir doch mal eine Sache von dir, die nicht in deinem Lebenslauf steht.
Oh, es gibt total viel, was nicht in meinem Lebenslauf steht. Deswegen muss ich echt überlegen, was ich dir jetzt alles erzähle. Meine damalige Mitbewohnerin hat mal gesagt, ich bin wie so eine Matruschka, wenn man so eine Hülle aufmacht, kommt die nächste und kommt die nächste. Ich habe, glaube ich, schon echt viele verschiedene Sachen gemacht. Und im Prinzip steht überhaupt nichts in meinem Lebenslauf von allem, was ich vor dem Abi gemacht habe. Also die ganzen schulischen und außerschulischen Aktivitäten, meine Schülerpraktika zum Beispiel stehen nicht drin, weil ich musste irgendwie ja auch mich begrenzen auf das Wesentliche im Lebenslauf. Aber da steht zum Beispiel nicht drin, dass ich 7 Jahre Theater gespielt habe in so einer Schultheatergruppe oder dass ich mit anderen Schülern zusammen eine Initiative gestartet habe gegen Rassismus in der Schule. Schule ohne Rassismus hieß das. Und dass wir da ganz viel organisiert haben zu dem Thema, von Plakatkampagnen über Leute einladen zu dem Thema, Theatergruppen, die zum Beispiel die Welle aufgeführt haben oder Filmabende. Oder was auch nicht drin steht, ist, dass ich als Studentin nebenbei Latein-Turniertanz gemacht habe. Und ich glaube, mein Partner und ich, wir sind sogar auch in der niedrigsten Leistungsklasse damals Hamburger Meister oder zweiter Hamburger Meister geworden. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, weil man macht natürlich viele Turniere. Genau, das steht zum Beispiel auch nicht drin tatsächlich.
Das ist ja spannend. Kann ich ja am liebsten nachher nochmal fragen, ob du mir was vortanzt einmal. Ja, dann vielen Dank für diesen Einblick quasi in deinen beruflichen Werdegang. Nun würde mich mal dein akademischer Werdegang interessieren. Du hast ja hier an der Lafana damals angewandte Kulturwissenschaften studiert und quasi mit dem Schwerpunkt Medien- und Kommunikationswissenschaften. Das heißt, wenn Studieninteressierte zuhören, die sich noch nicht so viel darunter vorstellen können, kannst du so kurz erklären, was waren denn so die wichtigsten Themengebiete und Schwerpunkte im Studium?
Ja, ich habe ja angewandte Kulturwissenschaften damals noch auf Magister studiert. Ich war der letzte Magisterjahrgang. Parallel zu unserem Studium haben sie dann Bachelor eingeführt. Und das Besondere bei uns war, dass man selber eben 2 Haupt- und 2 Nebenfächer wählen konnte. Und das 3. Nebenfach war, glaube ich, für alle verpflichtend damals, war aber super cool für mich. Es war Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. Und tatsächlich habe ich im Studium festgestellt, dass meine Nebenfächer sogar noch spannender für mich waren als meine Hauptfächer. Das weiß man ja manchmal nach dem Abi noch nicht so genau, ne? Und ich habe mich eben im Studium dann sehr stark auf so Seminare gestürzt, die Praxisbezug hatten. Also zum Beispiel bei Medien- und Öffentlichkeitsarbeit hatten wir eine Vorlesung, in der wir selber ein Kulturfestival entwickelt haben und dafür ein Konzept geschrieben haben, eine Kalkulation gemacht haben, das gepitcht haben dann auch. Oder was ich sehr spannend fand, war im Bereich Sprache und Kommunikation hatten wir ein Seminar zum Thema Werbepsychologie und Werbestrategien und haben wirklich analysiert, wie funktionieren gute Kampagnen, wie funktionieren schlechte, welche unbewussten Mechanismen laufen dabei ab, wenn man Werbung sieht. Es war ein sehr vielseitiges Studium, ne? Und ja, ich würde sagen, das Besondere bei KUWI, was ich studiert habe, also Kulturwissenschaften, ist, dass jeder, der das studiert, im Prinzip was anderes draus macht, weil man sich selber seine Schwerpunkte sucht. Und deswegen, wenn du jetzt 5 Leute fragst, die mit mir 2006 angefangen haben zu studieren, hat bestimmt jeder was total anderes gemacht und was anderes zu erzählen, weil es eben so ein sehr besonderes Studium ist, was sehr viel Gestaltungsspielraum lässt.
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich hatte schon einige KUWIs hier und das stimmt, die Antworten waren echt immer unterschiedlich. Und was mich aber interessieren würde, warum hast du dich eigentlich damals gerade für dieses Studium und für die Lafana entschieden?
Die Initialzündung war bei mir damals ein Schülerpraktikum, was ich gemacht habe. Das war in der PR-Abteilung bei Beiersdorf in Hamburg. Und damals, ich glaube, das war mein erstes Schülerpraktikum, habe ich natürlich viele Leute in der Abteilung gefragt, was macht ihr so und was habt ihr vorher studiert? Und da waren echt viele, die gesagt haben, sie haben KUWI an der Lafana studiert. Und ich war damals noch sehr grün unter den Ohren, hatte keine Ahnung, was das ist und fand es aber von den Erzählungen her sehr spannend und habe mich dann daran erinnert, als ich dann in der Abi-Zeit geguckt habe, was ich danach machen möchte und bin dann hier zur Studienberatung gefahren und habe auch mit meiner besten Freundin einfach mal den Campus besucht, weil mir auch wichtig war, wie ist der Vibe hier so, ne? Also wie ist die Atmosphäre auf dem Campus, kann ich mir das vorstellen hier? Und ich hatte dann das Glück, dass ich auch irgendwie über mein Netzwerk eine Studentin recherchiert bekommen habe, die hier studiert hat. Und ich habe dann wirklich mit der telefoniert und habe ihr ganz viele Fragen gestellt, die ich so hatte. Und es hat mir total geholfen, dass ich so einen lebendigen Eindruck davon hatte, weil ich finde, die Websites alleine von Hochschulen, die bieten ja nicht so einen echten Eindruck, wie ein Studium ist. Und das hat mir sehr geholfen. Und was mich angesprochen hat, war eben dieser Mix von Themen, weil ich wusste als Abiturientin natürlich durch meine Leistungskurse, welche Themen mich mehr interessieren und welche weniger. Aber es wäre mir sehr schwer gefallen, mich jetzt nur auf ein Fach als 19-Jährige schon so festzulegen. Und das fand ich eben sehr schön, dass ich diese Möglichkeit hatte, wie so ein Blumenstrauß aus verschiedenen Studiengängen, mir meine Schwerpunkte selber zusammenzusuchen und dann auch erst im Studium vielleicht rauszufinden, was will ich vertiefen.
Das kann ich vollkommen nachvollziehen, das ging mir damals genauso. Und jetzt hast du gerade angesprochen, du bist ja quasi auch auf den Campus gekommen und hast mal geschaut, wie der Vibe so war. Wie hast du den denn damals wahrgenommen?
Oh, das war richtig schön. Das war so ein Sommertag. Die Leute waren draußen hier auf der Campuswiese unterwegs und in der Mensa. Und das Besondere ist ja hier, dass es so eine Campus-Uni ist, wo ja fast alle, die hier studieren, irgendwie auf diesem Campus rumlaufen. Ne? Wenn man hier über den Campus läuft, kriegt man schon ein Gespür dafür, wie ist das so und was für Leute sind so hier. Und ich fand das sehr familiär, sehr modern, sehr offen und irgendwie sympathisch. Und konnte mir das dann echt gut vorstellen. Und das war für mich auch ein großer Kontrast zum Beispiel zu der Hamburger Universität, die ich mir auch mal angeschaut hatte, die natürlich viel größer, weitläufiger und auch anonymer ist. Und das fand ich hier echt schön, dass ich den Eindruck hatte, gut, hier bin ich vielleicht nicht nur eine Nummer von 20.000 anderen Studierenden, sondern vielleicht ist das ein bisschen persönlicher.
Ja, das habe ich auch gemerkt. Nach einer Weile lernt man auch sehr viele Leute kennen und irgendwie Leute, die wieder Leute kennen, die man kennt und so. Also das ist wirklich hier sehr verbreitet. Und was würdest du denn so sagen, das ist ja quasi eine der Stärken dann für dich. Was sind denn zurückblickend insgesamt die größten Stärken des Studiums, die du hier wahrgenommen hast?
Im Prinzip wirklich diese Vielseitigkeit, auch diese innovativen Ansätze. Die Leuphana ist ja total experimentierfreudig und das spürt man. Also ich finde, hier werden auch Zukunftstrends aufgegriffen in Innovationslabs oder so, die das erst viele, viele Jahre später auch in die Wirtschaft oder in die anderen Universitäten schaffen. Das ist schon wirklich sehr besonders. Und auch die Initiativen und so, das ganze Campusleben hier. Und es gibt echt exzellente Lehrende. Es sind nicht alle toll natürlich, das ist überall so. Aber es sind schon sehr, sehr tolle Leute hier, von denen man viel lernen kann.
Das klingt auf jeden Fall gut. Und mich würde da mal interessieren, was hast du eigentlich so aus deiner Studienzeit mitgenommen, was du heute auch in deinem Beruf noch gut anwenden kannst?
Also, was mich besonders angefixt hat, waren immer diese Seminare mit Leuten aus der Praxis. Und das fand ich toll, dass es da auch wirklich, es gab dann einen Spiegelredakteur, der dann uns journalistisches Schreiben beigebracht hat. Oder eben diesen besagten Werbepsychologen, von dem ich gelernt habe, wie man gute Anzeigen macht. Das wende ich jetzt wirklich fast täglich an, weil mir oft Leute irgendwas vor die Nase legen und sagen, guck mal drauf, wie ist das Mailing, wie findest du das Layout, dass ich jetzt halt weiß, worauf ich achten muss. Oder wir hatten ein echt gutes Seminar zum Thema Marktforschung und Soziologie, wo wir eine größere Befragung gemacht haben von Singles über 30, um rauszufinden, warum sind sie Singles und was motiviert sie. Und ja, herauszufinden, wie man so eine Research macht, wie man Interviews führt und auswertet. Das ist natürlich bei der Webentwicklung auch total wichtig, weil man immer User-Feedback einholt. Und das wende ich jetzt tatsächlich auch viel an.
Okay, das klingt total spannend, auch gerade mit dieser Befragung. Da musste ich gerade auch schmunzeln auf jeden Fall. Und was mich dann noch interessieren würde, ist, du hast jetzt quasi beschrieben, warum du eigentlich die Leuphana quasi so geschätzt hast und das schon dir so viel Spaß gemacht hast. Du bist ja quasi jetzt auf der anderen Seite. Wem würdest du denn also die Leuphana als ja, Studienort empfehlen?
Also ich würde es Leuten empfehlen, die Lust haben zu gestalten, die vielseitige Interessen haben, die es auch gerne einen Tick familiärer mögen, aber durchaus auch Leute, die zum Beispiel die Nähe zu Hamburg schätzen. Also man muss jetzt nicht ein Kleinstadtmensch sein, um jetzt in Lüneburg zu studieren. Es gibt auch viele, die in Hamburg wohnen und dann pendeln. Ja, aber Leuten, denen es wichtig ist, auf so einem richtig lebendigen Campus so ein richtiges Studentenleben zu führen und nicht ein, weiß ich nicht, Online-Studium zu machen oder an eine Massenuni zu gehen, wo es viel weniger persönlich zugeht. Das ist wirklich schon sehr besonders hier.
Dann vielen Dank auf jeden Fall für dieses Feedback. Jetzt habe ich ja einiges über deinen Beruf erfahren, auch über deine Studienzeit. Jetzt würde ich mal deine Zukunft interessieren. Wo siehst du dich selber denn in 5 Jahren?
Also ich habe jetzt nicht den 5-Jahres-Masterplan in der Tasche. Schön wär's. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht nötig. Also ich möchte einfach glücklich sein in 5 Jahren, aber ich weiß, es gibt Sachen, die mich glücklich machen und die möchte ich mehr in mein Leben holen. Und ich habe für mich herausgefunden, dass es tatsächlich auch das gesprochene Wort ist oder auch mit Menschen zu interagieren. Und das möchte ich noch mehr machen in der Zukunft. Deswegen liebäugle ich tatsächlich gerade mit einer Ausbildung oder Weiterbildung als freie Rednerin. Weil ich glaube, da könnte ich noch einiges lernen und das würde mir Freude machen. Ja, aber ich kann mir eigentlich vieles vorstellen. Ich bin eben sehr wissbegierig und weiterentwicklungsfreudig. Deswegen will ich auf jeden Fall nicht das Gefühl haben in 5 Jahren, dass ich noch genau da stehe, wo ich heute stehe, weil ich finde, dass ja persönliche Entfaltung total wichtig ist.
Du hast auch so eine angenehme Stimme und so eine angenehme Art zu reden. Das kann ich mir auch gut bei dir vorstellen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen dafür.
Dankeschön.
Jetzt würde mich mal so abschließend interessieren, was waren denn für dich so die wichtigsten Zutaten auf deinem Weg zu deinem heutigen Beruf?
Ja, also ich glaube, ein Tipp oder eine Sache, die total unterschätzt ist, ist, wenn man überlegt, wie werde ich jetzt nach dem Studienabschluss den richtigen Job finden, wie bewerbe ich mich? Viele Leute unterschätzen die Qualität von einer echt guten Bewerbung. Also ich zum Beispiel, ich habe nicht mal 10 Bewerbungen geschrieben. Ich habe, glaube ich, 6 Bewerbungen geschrieben und hatte davon mindestens 3 Gespräche, weil ich mir wirklich die Zeit genommen habe, eine echt gute Bewerbung zu machen. Ich habe mich total auseinandergesetzt mit dem Job, mit dem Unternehmen und habe dann die Bewerbung total individuell gemacht. Im CI von dem Unternehmen wirklich mich darauf bezogen, was mache ich da wirklich, worauf kommt es an? Und sich wirklich die Zeit nehmen, nicht zu sagen, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie nach dem Studium super schnell einen Job finden und jetzt einfach eine Massenmail an 20 Unternehmen rausschicken. Unternehmen spüren das, ob es eine Massenbewerbung ist oder ob es wirklich jemand ist, der wirklich Bock auf diesen einen Job hat und sich wirklich damit auseinandergesetzt hat. Und das würde ich jedem empfehlen. Lieber Klasse statt Masse. Und das ist auch das, was ich gemacht habe. Also mir wirklich so eine kleine Handvoll von Unternehmen oder Jobs rauszupicken, die für mich spannend waren. Und dann zu schauen, wie werde ich das? Wie komme ich dem näher? Und ich bin dann zum Beispiel, um an meinen Job bei Zeit Online zu kommen, ich habe dann natürlich einfach viel recherchiert. Und ich hatte im Hinterkopf, dass eine Schulkameradin von mir irgendwie mal auf einem Geburtstag erwähnt hat, dass sie bei Zeit Online arbeitet. Und deswegen hatte ich das noch so im Hinterkopf abgespeichert als, das könnte spannend sein. Und habe dann auch tatsächlich, aber nachdem ich mich schon beworben hatte, aber auch nochmal mit ihr gesprochen. Und ja, das hilft halt, sich wirklich auseinanderzusetzen mit dem, was man machen möchte. Und noch ein Tipp, Berufserfahrung ist essentiell. Also ich glaube, es sollte keiner den Fehler machen, sich auf seinem Studium auszuruhen und zu denken, ah, ich habe ja jetzt einen Abschluss in der Tasche, jetzt wartet die Arbeitswelt auf mich. Weil am Ende des Tages ist es gar nicht so wichtig, was man studiert hat für viele Berufe wie unseren, sondern eher, was hast du daraus gemacht? Und ich habe neben meinem Studium immer gearbeitet. Ich habe wirklich teilweise mehr gearbeitet als studiert. Das ist halt auch cool, dass das Studium das ermöglicht hat. Aber dadurch hatte ich halt schon sehr viel Praxiserfahrung. Ich habe schon in verschiedenen Agenturen gearbeitet und konnte dann auch wirklich vorweisen, hier, diese Website habe ich betreut, dieses und jenes habe ich gemacht. Und damit wussten dann auch meine zukünftigen Chefs, ja, Mathilde hat schon Erfahrung, wir kaufen jetzt nicht das unbeschriebene Blatt so.
Das klingt auf jeden Fall gut. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Jetzt wollte ich dich eigentlich gerade noch fragen, welchen Rat du noch für Absolventinnen hast, quasi für den Einstieg ins Berufsleben. Jetzt hast du mir das quasi schon beantwortet.
Ja, entschuldige, das war für mich irgendwie so zusammen, ne? Weil ich würde so das, wie ich es jetzt sozusagen herangegangen bin, weil das ja geklappt hat, würde ich jetzt tatsächlich auch anderen Leuten empfehlen, ja.
Aber das ist gar kein Problem. Dann stelle ich die Frage nicht einmal ganz anders. Welchen Rat würdest du denn quasi Abiturientinnen mit auf den Weg geben, wenn sie jetzt quasi das passende Studium für sich suchen?
Ja, also man hat ja als Schüler oft noch nicht die super große Lebenserfahrung. Und deswegen ist es natürlich besonders schwer, aus der Fülle aus Studiengängen das Richtige zu finden. Darum würde ich empfehlen, setzt euch auseinander mit dem, was ihr als Schüler gerne gemacht habt. Das sind oft so kleine Randnotizen, die man selber gar nicht so besonders findet. Seine Hobbys, die Fächer oder die Projekte in der Schule, in denen man besonders gut war. Das bedeutet was. Also auch wirklich, weil einem das selber oft nicht so klar ist, Leute fragen. Fragt einfach mal eure Eltern, eure Freunde, vielleicht auch eure Lehrer, wen auch immer. Was würdet ihr denken, wo liegen meine Stärken? Und unterstützen kann man natürlich auch Tests machen, die einem Feedback geben über die eigenen Stärken. Ich glaube, dass wenn man etwas gerne macht, macht man es auch automatisch gut. Und dann ist man auch relativ erfolgreich oft, weil das andere Leute auch spüren, wenn man diese Begeisterung hat. Und deswegen würde ich nicht danach gehen, ja, weiß ich nicht, wo verdiene ich am Ende das meiste Geld oder was ist das sicherste Studium für die Zukunft, weil das kann sich alles ändern, sondern eher zu gucken, worauf habe ich wirklich Bock und wo kann ich möglichst viel von dem, was mir Spaß macht, auch im Studium machen.
Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Tipp, da kann ich auch einfach nur voll zustimmen. Und vielen Dank auf jeden Fall auch für das tolle Gespräch heute. Und ich freue mich total, dass du hier warst. Und ich wünsche dir natürlich auch alles Gute für deine weitere Zukunft.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Danke für das schöne Gespräch.
Vielen Dank. Und das war es auch für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt es zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige Gäste habt, dann freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns auch schon auf die nächste Podcast-Folge mit euch, wenn es wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.